Herzlich willkommen bei Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise ins Leben.
In gemütlicher Atmosphäre gehen wir,
Eva und
Felicia,
zusammen mit vielen inspirierenden Gästen der Frage nach,
wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home. Take me home over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home over the green, green hills and far away.
Hallo da draußen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Unter Freunden. Falls du eine Frage an uns hast oder dir wünschst, dass wir in Zukunft mal über ein bestimmtes Thema sprechen, was dir auf der Seele brennt, dann schau mal in die Shownotes, da haben wir eine WhatsApp-Nummer hinterlegt, zu der du uns Nachrichten schicken kannst und deine Fragen loswerden kannst, oder schreib uns auf Instagram unter freunde-waldorf. Die meisten von uns wachsen in einer gewöhnlichen Familienstruktur auf, mit ein bis zwei Elternteilen, eventuell mit Geschwistern. Ganz vielleicht vereinzelt leben auch noch die Großeltern mit im Haus. Und wir gehen zur Schule, irgendwann ziehen wir aus, machen vielleicht eine Reise, gehen vielleicht in die Uni oder fangen an zu arbeiten. Und so gegen 17, 18 Uhr lassen wir dann die Uni Uni sein und die Arbeit und gehen in den Feierabend nach Hause, in die eigene Wohnung oder vielleicht in die WG. Und die meisten von uns werden wahrscheinlich eine relativ starke oder klare Trennung haben zwischen Arbeit und Leben und genießen dann zu Hause die Privatsphäre einerseits, kämpfen aber vielleicht auch andererseits mit einer gewissen sozialen Isolation. Meine Kollegin Diotima, hallo.
Hallo.
Und mein Kollege Lars.
Hallo.
Haben den Großteil ihres Lebens komplett anders gelebt. Ihr seid nämlich in Camp Hill Communities aufgewachsen. Das sind inklusive Dorfgemeinschaften, die familienartige Strukturen haben. Ihr seid dort groß geworden und habt auch nach eurer Schulzeit, seid ihr noch lange da geblieben, habt da gearbeitet oder gelebt auf jeden Fall. Allerdings wart ihr an ganz unterschiedlichen Orten. Du, Lars, warst am Bodensee. Und Diotima, du warst in der Nähe von Philadelphia in den USA zu Hause. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, was diese Camp Hill Communities eigentlich sind, wie es für euch war, in diesen Communities groß zu werden, dort zu leben. Und wie ist das, wenn es keine klare Trennung gibt zwischen Arbeit und Leben? Und ja, man praktisch kaum eine Privatsphäre hat. Mich würde interessieren, wie ist eigentlich euer Verständnis von Familie? Und zu guter Letzt, wie ist das eigentlich für euch gewesen, dass ja ein Jahr aus Freiwillige bei euch zu Hause gewohnt haben und dann nach einem Jahr auch wieder weg waren? Denn die Camp Hill Einrichtungen in der ganzen Welt sind ja auch Einsatzstellen für unsere Freiwilligendienste. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die nächste Stunde mit euch. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Danke.
Liebe Diotima, lieber Lars, stellt euch doch gerne mal unseren Hörerinnen vor. Vielleicht fangen wir mit dir an, Diotima. Wer bist du? Wie lange hast du in der Camp Hill Community gelebt? Und wie bist du eigentlich zu den Freunden gekommen? Das waren jetzt viele Fragen auf einmal.
Hallo, ich bin Diotima Röschmann. Ich war 24 Jahre in Camp Hill, habe mit 18 mein Heilpädagogen-Bachelor studiert, da eigentlich in Camp Hill, bei der Academy, the Camp Hill Academy. Und ich war mit 19 Hauseltern und dann Gartenleitung, gleichzeitig Studium und alles gemacht. Und dann nach 5 Jahren, also das war dann 2016 bin ich nach Deutschland gekommen, habe verschiedene Jobs gehabt und dann irgendwann habe ich eine Mail von einer alten Kollegin aus Campbell bekommen, die eine Mail von Freunden bekommen hat, dass die suchen jemanden für USA, also pädagogische Begleitung. Und ich habe mich beworben und bin direkt angenommen. Und seitdem, also das war dann August 2017, bin ich jetzt bei Freunde.
Super. Und du sprichst einfach bombenmäßig Deutsch. Das ist, muss ich jetzt auch mal loswerden, das Kompliment. Richtig, richtig gut. Und wie war das bei dir, Lars?
Ja, also ich bin der Lars Oliver Menzel-Kemper. Leider ein sehr langer Name, aber auch irgendwie schön. Genau, ich bin in der Campbell-Community am Bodensee Hermannsberg aufgewachsen. Bin zur Waldorfschule gegangen, bin dann aufs Berufskolleg gegangen, habe dann einen Zwischenstopp noch in Schottland gehabt, für ein Dreivierteljahr knapp in der Camper-Community und habe dann einen ganz anderen Weg eingeschlagen und habe dann eine Bankausbildung ganz klassisch gemacht, 2,5 Jahre und habe mit Beginn 2013 in der Bank 8 Jahre lang gearbeitet und bin dann zu den Freunden gekommen.
Wie kam das denn von Bank zu den Freunden? Das ist auch kein kleiner Sprung.
Ja, ich hatte durch die Campbell-Community eigentlich immer einen sozialen Faktum gehabt, nachdem ich auch festgestellt habe, das ist in mir irgendwie und ich auch noch aktiv immer noch in der Campbell-Gemeinschaft mitgeholfen habe und gearbeitet habe, habe ich überlegt, okay, vielleicht kann ich den Bogen irgendwie schließen. Und da ich viele Kontakte zu Freiwilligen auch hatte, bei den Freunden auch arbeiten und was anderes mal beginnen.
Und Lars, was sind denn eigentlich diese Campbell-Communities? Also vielen wird das wahrscheinlich gar kein Begriff sein. Oder wenn man irgendwie so Community hört, denkt man vielleicht noch irgendwie sowas wie so Hippie-Community, hat man vielleicht noch ein bisschen im Kopf. Beschreib uns mal, was ist denn eine Campbell-Einrichtung?
Ich weiß nicht, ob ich das richtig beschreibe, aber ich sage jetzt mal das, was ich so denke. Eine Campbell-Einrichtung ist eine Einrichtung für Menschen mit Assistenzbedarf, die in einem familiären Rahmen die Möglichkeit haben zu leben, was irgendwie der Familie auch irgendwie nahe kommen soll, in der sie aufgewachsen sind oder viele von denen aufgewachsen sind, von den Menschen mit Assistenzbedarf, was dort weitergelebt wird, um auch ganz klare Strukturen zu geben, einen klaren Rahmen zu geben. Und genau.
Würdest du das auch so beschreiben? Du kommst ja aus einem ganz anderen Kulturkontext.
Ja.
Du, Tima?
Ja, Family-Leben. Ja, genau so.
Und wie war das denn für euch, als ihr noch kleiner wart, als ihr Kinder wart? Ihr seid in dieser Community, ihr seid ja beide da reingeboren. Wie war das für euch in der Einrichtung als Kinder? Es gibt ja nicht viele Menschen, die sagen können, sie sind in einer sozialen Einrichtung groß geworden.
Freiheit. Das ist das erste Wort, was in den Kopf kommt.
Ja, Freiheit und sehr krass viel Kreativität, die ich als junger Kerl ausleben konnte.
Festivals mitmachen. Man hat wirklich, ja, also obwohl die Eltern oder unsere Eltern oder meine Eltern, ich soll von ich sprechen, meine Eltern, die waren natürlich, also diese Camper leben oder mit Menschen mit Behinderung zu arbeiten, die, das war sozusagen ihre Aufgabe oder ihre Work. Oder Arbeit, aber gleichzeitig, wie Lars schon vorher gesagt hat, also diese Familie-Leben, also die waren einfach da für die Menschen mit Behinderung, als ob die auch ihre Kinder waren. Und ich habe 4 andere Geschwister, wir sind ziemlich voll, aber meine Eltern haben immer die Priorität reingesetzt, dass wir morgens und abends immer zusammen waren. Aber gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, aber während des Tages, wenn wir nach Hause von der Schule kamen oder was immer, waren wir einfach ein Teil von Leben im Haus.
Also du hattest 4 leibliche Geschwister sozusagen und noch ganz viele gefühlte Geschwister.
Genau. Also wir waren also mit mir eingezählt, wir sind 5 Geschwistern, genau. Und dann die Menschen mit Behinderung, die in dem Haus mit uns gewohnt haben, das war so 6 oder 7 oder sowas. Und gleichzeitig dazu auch 6 oder 7 Freiwillige dazu. Also wir waren wirklich so eine große, große Haushalt. Aber
ja. Das geht mir genauso. Also ich habe noch drei Brüder und zu diesen drei Brüdern kam halt...
Ist das so ein Campel-Ding? Das ist so
ich glaube auch, dass es bis auf eine bestimmte Art auch dort möglich ist, eine große Familie auch zu haben, weil man hat auch viele andere Leute um einen herum, die auch irgendwie nach dem Kind auch mal schauen, und man kann arbeiten und leben ist ja gemeinsam. Es ist ja nicht eine klare Trennung da. Somit ist das auch einfacher, weil es ist nicht so, dass dort die Kinder nicht bei der Arbeit dabei sein können, sondern die Kinder sind einfach ein Teil von dem Leben auch. Es verändert sich natürlich auch aktuell in vielen Campels, aber zu der Zeit kann ich das klar unterschreiben, dass das einfach so war und auch ganz normal auch war, dass die Kinder dabei sind. Und wenn man heutzutage auch als Hausverantwortung oder Gruppenleitung oder so vor Ort in einem Campel lebt und da auch Kinder hat, ist es dann immer noch so, dass die Kinder ein Teil dieses Hauses sind, ein Teil auch dieser großen Familie, und dass viele Menschen mit Assistenzbedarf auch wirklich auch, ja, wie manche Rollen auch übernommen haben, manchmal auch ein bisschen zu viel, manchmal auch ein bisschen zu wenig oder so, aber überhaupt nicht wertend oder so, aber auch viel nach dem Kind einfach geschaut haben. Also ich kriege viele Geschichten erzählt von vielen Leuten, was sie alles damals mit mir gespielt haben oder so, und wie ich manche Sachen gemacht habe und so. Und ich kenne dich schon, seitdem du ganz klein bist und so. Und du warst auf meinem Schoß und wir haben mit dir Hopp-Hopp-Reiter gespielt und so. Und das merkt man halt schon. Also das ist wirklich eine große Familie, und da gehören immer noch mehr dazu, außer dann die wirklichen leiblichen Brüder oder Geschwister.
Das waren jetzt drei bei dir, ne?
Drei, ja.
Weil zum Beispiel so, deine Eltern sind hier in Deutschland aufgewachsen, ihr seid in Deutschland hier in Camper aufgewachsen, genau. Und ich in USA. Aber trotzdem, Campel ist eine mega kleine Welt, weil deine Eltern kennen meine Eltern.
Ja.
Und es ist auch so eine witzige.
Verrückt.
ja, doch.
Wisst ihr, wie viele Campels es auf der ganzen Welt gibt?
Oh, no.
Über 240, glaube ich. Bestimmt. Aber nagel mich nicht fest auf die Zahl. Also das kann ich nicht genau sagen. Aber ich glaube irgendwie sowas über 200 auf jeden Fall. Aber das ist auch manchmal ein Kommen und Gehen. Also über mehrere Jahre, dass da auch welche sich abspalten würden.
Genau. Und wie groß sind die Communities so? Also also bei euch zum Beispiel am Hermannsberg, wie viele Menschen leben da insgesamt?
Also Menschen mit Assistenzbedarf sind es, glaube ich, über 100 oder 115. Keine Ahnung, irgendwie so. Und dann natürlich Hausverantwortliche, Mitarbeiter, Seminaristen, also Praktikanten auch immer wieder mal.
Seminaristen,
die Leute, die in Ausbildung sind zum Beispiel, die machen ein Seminar zum Heilerziehungspfleger. Genau, und die wohnen dann auch immer vor Ort, im Campel eigentlich. Entweder in der Hausgemeinschaft oder es gibt auch manchmal Häuser, wo halt dann einfach mehrere Seminaristen oder Praktikanten in einem Haus leben, wo halt nicht mehr als Hausgemeinschaft gelebt werden kann, aufgrund von Gesetzesänderungen und Stromstrukturierungen und so Sachen, genau.
Ja. Und wie groß war es bei dir?
Wir haben zwei verschiedene Grundstücke sozusagen. Also da gibt's, es ist the Campel School, Beaver Run heißt das. Und es ist die einzige Boarding School für Menschen mit Behinderung.
Internat.
Und da, also die Kinder, die wohnen da, ich würde sagen in ca., vielleicht ist das jetzt geändert, aber ca. 80 oder sowas, die wohnen da vor Ort. Aber dann natürlich haben wir eine gute Menge von Day Students, die kommen rein nur für die Schule und dann nachmittags gehen nach Hause. Und dann Freiwillige, die wohnen auch da vor Ort, ist auch dann bestimmt über, also wenn man die Hauseltern und Lehrer und alles da auch einzählt, das ist auch über 100, die wohnen auch da. Ja, genau. Und bei Beaver Farm, das ist so die Transition Program, das sind die von 18 bis 21, und da sind ca., ich denke, so 30 oder sowas.
Ist es ein Hof?
So ein Hof, genau. Also fünf Häuser, ich denke, haben die jetzt. Aber damals vor 5 Jahren waren das nur 3.
Und ihr habt vorhin direkt gesagt, Freiheit und Kreativität. Warum?
Also,
was war so frei und was war so kreativ?
Was so frei war und was man alles machen konnte. Also die Campel-Einrichtungen haben so diesen Faktum, dass sie meistens eigentlich relativ ländlich liegen, viele von denen. Und es auch so, also bei mir war es einfach so, ich konnte einfach aus der Haustür rausrennen. Also meine Mutter wusste, dass wenn ich spielen gehe, dann bin ich draußen. Und klar fuhr da mal das ein oder andere Auto durchs Gelände, aber das war dann auch nicht so, als wenn es direkt an der Straße lebend irgendwo in der Stadt ist, sondern man konnte einfach überall lang. Ich habe in Wäldern gespielt, ich habe auf den Wiesen rumgetollt, also ich bin überall rumgerannt und habe da voll viel Quatsch auch gemacht und konnte viel machen, ohne dass ich immer alles absprechen musste oder irgendwie, dass immer ein Elternteil dabei war. Und dadurch, dass in der Kempel-Einrichtung ja nicht nur eine Familie lebt, sondern auch viele verschiedene Familien auch, und hat man auch viele Familien, die Kinder haben im gleichen Alter, mit denen man dann auch spielen kann, die auch gemeinsam zur Schule auch vielleicht gehen und so. Und somit hat man auch einfach Freunde und Connection und man spielt zusammen, man macht gemeinsame Sachen. Und das ist ganz anders, wie vielleicht in der Stadt aufzuwachsen. Wo man.
Es ist auch so mit dieser Freiheit, also unsere Türen waren immer offen. Also genau, wir haben die nie geschlossen oder sowas. Ja. Und wenn Freiwillige kommen und die wissen, okay, in diesem Haus sozusagen arbeite ich. Und wenn wir sagen, ja, wir haben kein Ei oder was immer, kannst du bitte schnell zu diesem Haus jetzt rennen, um 5 Eier zu holen, dass wir Pancakes morgens machen kann oder sowas.
Ja, oder man leiht sich Brot aus gegenseitig, wenn man kein Brot mehr aufgetaut hat oder kein Brot mehr in
Die sind so einfach, ja, aber muss ich da irgendwo klingeln oder to knock? Oder sowas sind es. Nee, einfach reingehen und einfach sagen, hey, ich brauche 5 Eier und ein paar Cups Mehl oder sowas. Und dann, ja, das ist richtig komisch für den am Anfang. Aber für uns, es war so, Türen waren immer offen. Ja. Kann man einfach rein und raus, ohne Problem. Oder und wenn ich Bock hatte, also nicht bei meiner Familie zu essen oder was immer, dann habe ich so bei einem anderen Haus angerufen, hey, was gibt's für Essen heute bei euch? Und die haben gesagt, hallo Sonja, mega cool, ich komme mal vorbei und esse mit euch Mittagessen oder sowas.
Ja, ja. Es war ganz oft so, dass man dann auch immer so, bei euch gibt's was Besseres zu essen, okay, ich komme zu euch. Oder ja, dementsprechend, welches Alter man natürlich auch hatte, ob es man da nachher durfte oder nicht. aber es ist... ja, es ist schon so, dass man das sehr viel Freiheit einfach so hat in dem ganzen Leben. Und das ist natürlich auch ein ziemlicher Luxus, ne? Also,
ich finde auch, also ich gehe jetzt in die Richtung von Kreativität. Da bei Campbell, die Arbeit, also die Festivals gehören zu der Arbeit. Also wenn ich jetzt, also ich lebe jetzt seit 5 Jahren nicht mehr in Camp Hill und ich habe jetzt meine eigene Familie und ich merke, okay, ich habe einen 100% Job und wenn ich nach Hause komme, das ist sozusagen extra Arbeit für mich, um ein Festival oder sowas zusammen hinzubekommen. Mhm. So ein kleines Dings wie Osterhase, also hier ist er für Easter. Aber wenn man in Camp Hill wohnt, das gehört die ganze Aufbau für Festivals und diese Kreativ dazu und die ganze Gemeinschaft kommt zusammen und hat viele Ideen, wie man das dieses Jahr gestalten möchte oder was immer. Da, ja, genau. Mhm. Also da ist auch, also die Festivals, die gehören einfach zu der Arbeit. Und wenn man außerhalb Camp Hill ist, natürlich, man macht das auch, aber das ist so eine andere, ist eine extra sozusagen Aufgabe dazu. Ja, ja. Also fühlt sich zumindest für mich so an.
Es ist schon so. Also es ist so vieles durch die Struktur einfach dieses Camp Hills, diese Feste auch zu feiern, die es halt so unterm Jahr gibt, die auch vorgegeben sind irgendwie, dass es die zu feiern gibt, weil viele Leute die auch gerne feiern einfach, weil man es auch so kennt, werden die auch gefeiert. Und das ist dann halt einfach ein ganz normaler Prozess, der dazugehört irgendwie, dass Ostern gefeiert wird, dass man dann irgendwie Johanni feiert, Erntedankfest und so Sachen, wo dann halt wirklich auch auf dem Hof zusammengekommen wird und wird geschaut, okay, was haben wir denn für Ernten? Gibt es auch so einen Gabentisch sozusagen an.
Kommt drauf an, welche Kultur da ist. Ja, also genau. Da gibt es Leute, die kommen von Thailand oder von China und dann die können auch selber sagen, hey, da gibt es diese Festival, was wir immer bei uns in unserem Land macht, können wir das hier bei euch jetzt auch machen? Und es ist auch meistens, also zumindest in Beaver Run, wo ich aufgewachsen bin, sehr herzlich eingeladen. Also wir lieben das, die verschiedene Kulturen, Festivals so einzuziehen.
Ja, das klingt alles auf jeden Fall super familiär. Und interessanterweise ist es ja aber auch so, dass eure Eltern ja auch zwar zu Hause vielleicht viel waren, aber gleichzeitig ja auch gearbeitet haben. Wie war das?
Es ist genauso, man teilt schon auch die Eltern, mit den anderen Menschen, die dort auch im Dorf und oder auch in dem Haus leben sozusagen. Und aber ich glaube, dass meine Eltern das ganz gut gemacht haben, weil sie mir, weil sie auch diesen Rahmen gesteckt haben, dass es Familie im kleinen Kreis auch geben kann. Aber man hat natürlich schon auch immer das Gefühl ein bisschen gehabt, so manchmal in manchen Bereichen, wenn man dann halt zum Beispiel Hausaufgaben hatte und man nicht weiter wusste, ob man Fragen hatte oder sonst was oder man ganz wichtig was zu klären hat, gab es halt immer Gespräche, wo auch die Eltern drinne waren. Dann ist man mal kurz reingerannt und man war immer der, also man hat schon gestört, obwohl die Familie eigentlich da war. Mhm. Es gab halt auch Arbeit zu tun, ne?
Ja.
Aber jetzt so rückblickend kann ich sagen, fand ich es jetzt nicht schlecht oder so, aber vielleicht ist das auch einfach noch, weil der Abstand jetzt da ist, ist eine ganz andere Bewertung vorhanden bei mir jetzt.
Wie war es für dich, Diotima?
Also erstmal kenne ich nichts anders.
Mhm.
Und zweitens sind sie, ich habe schon die Gefühl, wenn man jetzt rückblickt, dass meine Eltern immer morgens und abends, wie ich vorher auch gesagt habe, immer da für uns waren, auch wie Veslas gesagt hat, mit Hausaufgaben oder sowas. Aber gleichzeitig die Arbeit, was die Eltern machen, how do you say it? It's part of the kids. The kids are the work and we are the kids too. Obwohl da waren auch Menschen mit Assistenzbedarf, die waren aber auch ihre Kinder irgendwie. Weil, also es war nicht so dieser, hey Arbeit, hey lass mich jetzt momentan für diese 100% Stelle 8 Stunden am Tag, das ist meine Arbeit, ich komme nach Hause und jetzt mache ich Familie oder sowas. Das war, deine Arbeit war deine Familie.
Und das ist so nebenher auch gelaufen.
Genau.
Also, ich habe auch nicht das Gefühl, wo ich ganz klar sagen kann, das unterscheidet es jetzt komplett oder so. Ich kenne es auch nicht anders irgendwie. Und ich muss sagen, das haben die eigentlich relativ gut gemanagt.
Ja,
also ich bin relativ stolz. Ich weiß nicht, ob ich das selber so hinkriegen würde, im Camp Hill genauso das zu managen, wie meine Eltern das geschafft haben irgendwie.
Aber es ist sehr schwer. Also ich kenne das auch, wenn die anderen Staff-Kids, die auch da waren, also
genau,
ganz, ganz oft und ganz viel hat man gehört, dass die Eltern waren mehr beschäftigt mit die Menschen mit Assistenzbedarf als eigene Kinder.
Genau.
Weil das war auch sehr wichtig, aber ich finde auch, dass meine Eltern das richtig gut gemacht haben.
Ja, also doch, also da, man muss halt, ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein als Elternteil, wirklich, was ist die Kernfamilie, was ist die große Familie dass man der Kernfamilie oder diesem, vielleicht ist Kernfamilie auch der falsche Ausdruck, aber der leiblichen Kinder diese Aufmerksamkeit auch gibt, einen bestimmten Rahmen zu geben. Und das haben meine Eltern genauso wie deine Eltern auch gemacht. Morgens Frühstück war immer ganz klar, da gab es dann auch Geschichten vorgelesen, also bevor man in die Schule gegangen ist.
Genau.
Und danach ist dann meine Mutter zum Beispiel dann zum Essen in der Hausgemeinschaft gegangen.
Genau.
Oder so. Oder auch am Nachmittag. Es gab immer, es war ihr ganz, ganz wichtig, dass wir immer warmes Essen da haben, wenn das Essen gekocht wurde, dass immer bei uns der Ofen irgendwie war kurz noch an oder so, oder wurde gerade ausgemacht oder war immer, das Essen war immer warm und immer vorbereitet für jeden mit einem Namensschild auch drauf.
Ja.
Also das war ganz klar, dass das Essen ist für einen. Und genau, also das war schon, also das gab einen bestimmten Rahmen. Man war auch, wenn man zu Hause war, dann hat man ganz oft, wurde man auch empfangen genommen, so, hallo, schön, dass du da bist und so, wie war denn die Schule und so. Und danach kann es auch sein, dass man dann die Eltern mal kurz weg waren oder so, aber es lief immer so nebenher auch.
Und wie war das für euch, mit Kindern und Jugendlichen mit Assistenzbedarf so ganz nah aufzuwachsen?
Normal.
Normal, komplett normal.
Komplett
ja.
Normal, also auch bis heute, wenn ich so Menschen auf die Straße oder sowas sehe, für mich ist es, Die sind normal.
Ja.
Also ich sehe keine Anderekeit. Wie heißt das?
Andersartigkeit.
Ja, genau.
Ja, keine Unterschiede.
Also,
Bei manchen Menschen denke ich mir auch, manchmal ist es gerade umgekehrt. Also dass die Leute doch, dass ich doch irgendein Problem habe oder sowas. Oder vielleicht irgendwie. Genau, also es ist schon so, dass sie, also es ist ganz normal einfach.
Es ist, genau. Also andere Menschen, also wir waren spazieren mit meiner Familie irgendwo, also jetzige Familie hier in Deutschland, das ist nicht von USA. Und da haben wir so auch eine Menschen mit Assistenzbedarf getroffen auf dem Weg. Und ich habe einfach so bei jeder, so Mama, Papa und der Mann auch genickt, also Hallo gesagt. Und dann ist der Mann, also ich nenne ihn einfach Sam jetzt momentan, er ist dann direkt zu mir gerannt und Hände rausgestreckt und wollte einfach so, dass ich weiter auf dem Weg mit denen laufe.
Oh.
Oder so. Das war so süß und ich war seit 4 Jahren nicht mehr mit so Menschen mit Behinderung gearbeitet.
Oh.
Es hat mich so like aufgeblüht. Oh. I was like, oh my God, this is so great.
Oh.
Und natürlich, man sieht dann andere Menschen, die laufen vorbei und machen so eine Beugung. Ja, so weißt du? Also die haben Angst dann von denen.
Aber dann merkt man, dass die Berührungsängste
da sind. Ja, genau.
Ja. Ja, das war ein richtig cooler Moment, hier in Deutschland dann zu erfahren. Da sag ich, ach, vielleicht soll ich wirklich zurück mit Menschen mit Behinderung arbeiten. Aber
ich glaube, da habt ihr so vielen Menschen was voraus, dass ihr das einfach so, dass es so natürlich in eurem Leben einfach vorhanden ist. Mhm.
Ja, also ich merke das jeden Morgen, wenn ich hier zum Beispiel, also oft, wenn ich hier zur Arbeit komme, gibt es ja nebenan auch eine Schule für Menschen mit Assistenzbedarf und so. Und dann ist öfters mal ein Jugendlicher, der dann vorbeikommt, steht da neben mir, aber er kann anscheinend nicht reden und so. Mhm. Und ich begrüße ihn jeden Morgen, rede dann mit ihm ganz normal, weil ich es für ihn, ich finde es auch interessant, die Interaktion einfach und dann auch irgendwie was zu erfahren und so. Und es ist total toll. Ich freue mich jeden Morgen, ihn zu sehen, wenn er dann da ist oder so und gehe mal kurz raus und wink dann oder so, wenn ich ihn kurz sehe. Es ist, ja, also es ist, ich freue mich auch, dass Menschen die Möglichkeit haben, hier in Deutschland auch so leben zu können oder auch die Möglichkeit haben, so viele Sachen wahrzunehmen, auch eine Schule wahrzunehmen, in der Campill-Einrichtung auch leben zu dürfen und so. Also es freut mich dann immer, ja.
Aber ich denke, wir als Staffkids, weil wir keine Angst haben, sozusagen, und vielleicht...
Kurz mal als Erklärung, Staffkid, falls es jemand noch nicht gehört hat, was es wahrscheinlich so ist. Was? Staffkid, kannst du es kurz mal erklären? Ihr benutzt das so ganz normal.
Okay, Staffkid ist, wenn du... Lars, vielleicht kannst du das besser erklären.
Ja, es ist einfach, sind die Kinder, die im Campel groß geworden sind, also die zum Repertoire gehören eigentlich sozusagen oder zur Einrichtung oder so nach Motto.
Kinder der Mitarbeitenden sozusagen.
Kinder der Mitarbeiter, genau.
Ja. Aber die haben ja so einen besonderen Status anscheinend.
The Staff Kids. Wir bringen das Chaos rein.
Ja?
Nee, aber was ich vorher sagen wollte, ist, dass weil wir die Menschen oder die Menschen mit Assistenzbedarf, weil wir keine Angst davon haben und wir sind so aufgewachsen, dass für uns das die Normalität ist für uns, wir handeln oder behandeln, das ist vielleicht wirklich die falsche deutsche Wort dafür, aber als ob die, ja, also wie du da mit dieser Mann dabei die Schule jetzt gemacht hat, you know, you, oh my God, you're
gonna have to, Jungen, ja. Yeah.
du redest mit ihm, obwohl er nicht sprechen kann, du redest trotzdem mit ihm, als ob er eine normale Person ist. Mhm. Also wir...
Für mich gibt es auch da keinen Unterschied einfach. Deswegen.
Kein Unterschied, wir sehen komplett über, über durch, you know. Ja. Obwohl wir kriegen Feedback durch die Augen oder durch die Handbewegung oder sowas. Und das für uns ist die Antwort von deiner Frage, was du ihnen gefragt hast oder sowas.
Ja. So, Körpersprache meinst du?
Körpersprache, genau. Und das ist genug Sprache für uns. Wir verstehen das.
Genau, ihr seid da einfach dran gewöhnt. Ja. Ja, für euch ist das einfach ganz normal. Ja, total erstrebenswert, finde ich. Und als ihr dann älter geworden wart, okay, erstmal wart ihr in der Schule, dann war es wahrscheinlich einfach, da wart ihr halt Schulkinder und dann habt ihr zu Hause vielleicht mal die Spülmaschine ausgeräumt oder so ein bisschen mitgeholfen. Aber irgendwann, habe ich von euch mitgekriegt, wurdet ihr ja schon auch deutlich mehr eingebunden in die Arbeit. Wann war das denn so und wie kann man sich das vorstellen?
Es war eigentlich, also ich zum Beispiel habe kochen gelernt in der Campel-Einrichtung, weil meine Mutter hatte nicht immer Zeit zum Kochen. Oder bei uns war es eben so, dass jedes Haus sozusagen auch eine Haushälterin hatte oder jemand, der im Haus geholfen hat beim Kochen und beim Saubermachen und so Sachen, weil die Strukturen einfach so waren, dass es nicht alles machbar war von den Hausverantwortlichen sozusagen, weil es auch viele übergeordnete Aufgaben gibt oder untergeordnete zu anderen Häusern, zu Strukturen in diesem Campill, die mit angepackt werden müssen. Und da habe ich dann viel auch schon geholfen beim Kochen, habe auch sehr viel Interesse gehabt und eigentlich schon früh einfach so aus dem Interesse heraus mitgeholfen, im Garten auch schon. Bin mit meinem Vater immer öfters in den Garten gegangen, weil er hat bei uns die Landschaftsgartenpflege oder macht die Landschaftsgartenpflege auch den Garten damals betrieben. Und da war das für mich ganz klar, dass ich da mithelfe, als junger Kerl schon, als junger kleiner Junge, da schon mitgestapft. Und dann, wenn man älter wurde und so und auch Interesse daran hat, an diesem Campill hat man auch oft ausgeholfen, also über Jahre hinweg eigentlich immer wieder mal. Und wenn mal kurz irgendwie Not am Mann war, dann hat man da mal kurz ausgeholfen. Also es ist so selbstverständlich, weil es wirklich Leben und Arbeiten ist. Es ist nicht nur Arbeiten. Also klar, mit dem Erwachsenwerden ist es dann schon eher so, dass du auch dann eine Verbindlichkeit gibst, indem man sagt, okay, ich helfe jetzt für die Sommerferien aus, das 3 Wochen. 8 Stunden, 10 Stunden am Tag, dementsprechend, was man für Events auch macht. Wenn man wegfährt weiter oder so, dann ist das ja oft so, dass man dann im Bus zwar 2-3 Stunden Auto fährt, aber ob das jetzt Pause ist oder nicht, ist dann ja noch die andere Frage, ne? Und ja, dann hat man dem einen Rahmen gesetzt, aber als Junge oder sonst was, kleiner heranwachsender Junge, gab es diesen Rahmen ja nicht, weil es nie eine Verpflichtung gab, ob man mithilft oder nicht.
Es war auch nie so wirklich unsere Verantwortung, um einfach so das jetzt durchzuziehen und das also für das Haus zu kochen, weil wenn wir das kochen, also für die Freiwillige zum Beispiel, die haben vielleicht einmal am Tag oder einmal in die Woche, wo die kochen muss oder sowas und mithelfen haben, ja genau, ich auch oder wir auch da in den USA auch immer geholfen, als Kinder sogar, also sehr früh haben wir, also genau wie Lars das beschrieben hat. Haben wir das auch so gemacht. Und dann war das auch so von Schule, wenn wir so Ferien hatten oder einen Tag frei, so Feiertag oder was immer, dann sind wir oder mir, ich und meine Schwester, wir sind dann zu die Schule gegangen und hat da so Class-Helping gemacht. Mhm. Und obwohl eigentlich als Kind, 5., 6. Klasse, man sollte eigentlich frei haben und draußen spielen oder was immer, wir wollten dann gerne so auch in die Schule und damit helfen. Da waren die auch immer sehr, sehr zu.
Ja, ich kenne das auch. Also in Sommerferien dann zum Beispiel mein Vater dann mitgeholfen im Garten oder jetzt immer noch, wenn ich manchmal das Camp Hill besuche oder wieder hinkomme und dann irgendjemand am Kochen ist, auch wenn es ein Freiwilliger ist, der jetzt gerade seinen FSJ im Bundesfreiwilligendienst macht und manchmal überfordert ist, auch mit den Mengen zu kochen und so, hey, das musst du so und so machen, dann stehe ich da mit in der Küche und schnippel dann irgendwas und dann zeige ich dir, ah, guck mal, du kannst das ganz kreativ so machen, weil ich da auch Freude dran habe. Also es ist auch so mein. Und manchmal ist es aber auch übergriffig, weil ich einfach merke, dass ich da eine andere Ansicht habe und dann so reinbresche und dann merke im Nachhinein, oh, vielleicht hast du dem auch nicht den Raum gegeben, um das selbst zu machen. Genau, also, ja.
Aber du sprichst von die Menge. Also das ist vielleicht etwas aus, also.
Auch Menge, also generell auch, ja.
Nur ich meine Menge von Essen. Also das ist nicht so, also für mich jetzt, ich muss für meinen Mann und meine Tochter kochen.
Ja.
Und das als Umstellung für mich selber war richtig krass, weil normalerweise habe ich habe immer viel zu kochen, genau. Weil im Camp Hill musste ich für ca. 50 Menschen auf diese Dienstag, also mein Kochtag für ein Jahr war immer Dienstag oder sowas. Und ich musste ja für 50 Menschen. Also das heißt, die Menschen, die haben im Haus gewohnt, die Freiwillige, die auch da waren, die Hauseltern, die Aides, also die Class Helpers, die Mitarbeiter, Employees, genau. Und auch die Day-Students, die kommen alle. Das heißt, man hat so eine volle Haus von so 50 Menschen oder sowas für Mittagessen.
Also müssen wir am Dienstag bei dir einfach vorbeikommen, dann kriegen wir auch Mittagessen.
Ja, das merke ich auch. Also du hast die Mengen und auch so eine Vorstellungskraft von etwas ganz anders. Und ja, also hat schon auch manchmal Vorteil, manchmal auch Nachteil, weil man ist überfordert mit sehr wenigen Personenanzahl zu kochen. Da ist man eher überfordert als mit mehreren Menschen. Aber das sind so Kleinigkeiten.
Ja, voll spannend. Und wenn ich mir so vorstelle, ihr wart ja dann irgendwann Teenies und Jugendliche, dann kommen ja, also dann werden ja Freundschaften irgendwie extrem wichtig. Man hat so seine Gang und irgendwie man verliebt sich so das erste Mal. wie war das so? Lief das dann alles innerhalb der Gemeinschaft ab oder hattet ihr auch viel Kontakt zu draußen, in Anführungsstrichen?
Bei mir war es immer so, ich habe es gemerkt, ich bin relativ ländlich aufgewachsen und da war es so ganz üblich, dass man in der Freiwilligen Feuerwehr war oder beim Musikverein im Ort. Und das hatte ich alles gar nicht. Also weil das Leben sich in dieser Einrichtung stattgefunden hat einfach. Und ich merke auch, also ich spreche, ich würde mal sagen, Hochdeutsch mit ein bisschen Touch vom Dialekt, aber ich hatte in meiner Ausbildung, wo ich dann die Bankausbildung angefangen habe, echt Probleme gehabt, die Leute zu verstehen, die im Umkreis auch wohnen, weil die halt also so einen krassen Dialekt sprechen.
Ist das alemannisch oder was ist das da unten?
Nee, Schwäbisch.
Schwäbisch, das genau. Runter. Ja, stimmt.
Genau, und da echt Probleme hatte. Und da habe ich auch immer wieder gemerkt, ich habe so viel Connection nach außen nicht unbedingt gehabt. Durch die Schule natürlich schon, aber und durch die Ausbildung danach auch und immer noch am Camp Hill lebend, aber Ausbildung machen in der Bank und so, weil da auch meine Freundin dann im Camp Hill gearbeitet hat und gelebt hat. Aber es ist schon so, dass sich viel dort stattfindet, dass vieles dort stattfindet, einfach in diesem Camp Bill und auch dieses Leben, weil da viele auch junge Leute hinkommen, viele junge Praktikanten auch und Bundesfreiwilligendienste, FSJler und viele Seminaristen auch, also die nachher Ausbildung machen für 3 Jahre oder 2,5 oder was auch immer was und dann nachher auch vielleicht auch da bleiben. Ja, also das ist...
Da war auf jeden Fall mehr Action in Camp Hill als außerhalb.
Auf jeden Fall. Und viele Leute haben es auch genossen, von meinen Freunden mal in Camp Hill zu kommen und so, weil da viele Leute waren, viele junge, also Partys auch stattgefunden haben. Man hat fast jeden zweiten Abend dann auch gegrillt oder so oder draußen ein Feuer gemacht oder so. Das war so eine Bubble für sich auch ein bisschen, wo die Leute auch genossen haben, wenn die gekommen sind. Und ich habe jetzt noch Freunde, die kommen immer wieder mal seit ein paar Jahren, um auch das zu genießen irgendwie, dass man da abends ganz oft zusammensitzt und so. Hat natürlich auch Schattenseiten, ne, das Ganze.
Ja, klar. Ich erinnere mich, zum Apropos Schattenseiten fällt mir gerade ein, ich war ja auch früher auf der Waldorfschule und wir waren auch auf dem Land, auf dem Dorf gewohnt und ich musste so eine halbe Stunde ungefähr mit dem Bus fahren. Ja. Und es war ein Schulbus und auf der Hälfte der Strecke sind StaatsschülerInnen noch mit eingestiegen.
Staatsschüler,
du nennst sie auch. Die haben uns teilweise echt gemobbt, weil wir da halt mit unseren selbst gehäkelten Flittenbeuteln irgendwie da saßen. Und das war, als Jugendliche war das gar nicht so easy. Wie war das für euch? Seid ihr da,
es gab schon manche Leute,
Region, die... Seid ihr da komisch aufgefallen? Die Camp Hill-Freaks oder so? Oder?
Also es gab schon, kommt drauf an, wie auch die Familie das gelebt hat natürlich. Ne? Aber ich würde mal sagen, meine Familie ist relativ modern Camp Hill, obwohl wir schon eine sehr alte Camp Hill-Tradition haben. Oder familientechnisch eine alte Campilla-Familientradition da ist. Aber man hat schon auch gemerkt, also bei mir und am Bodensee war das schon so, man hat gemerkt, die Waldorfschüler, die sogenannten Staatsschüler, die einfach an öffentlichen Schulen gegangen sind, das nennt sich eigentlich nicht Staatsschüler, aber genau, aber es ist so typisch unter Waldorfschülern, dass man dieses Wort in den Mund nimmt. Genau, und dann
kannst du deine Namen tanzen?
Ja, genau, oder umarmst du Bäume? Genau, so Sachen halt. Ja, so,
genau, Shoutout an alle Waldorfschülerinnen.
Ja, typische Klischees.
Wir verstehen euch.
Ja, genau. Aber dann gab es natürlich bei uns unten, war auch noch so eine Schlossschule, das ist so ein Internat für sehr Wohlhabende. Und man hat auch immer gemerkt, wenn man dann in der Stadt oder in diesem kleinen Städtchen am Überling unterwegs war, wer zu welcher Schule auch irgendwie gehört. Also man hat das gesehen einfach, schon am Kleidungsstil, an der Art auch. Ja, also das kann man schon.
Bei uns in Amerika, also erstmal haben wir kein richtiges Öffentlichkeitsverkehrsmittel.
Ah.
Also, das ist, und da haben wir auch dann überhaupt keinen Kontakt oder fast gar keinen Kontakt zu anderen Schulen. Also, das war, also, okay, vielleicht doch mit Sport, you know, Basketball, also Games und alles, was wir dann hatten, dann waren wir in Kontakt. Aber nicht, dass jemand dann zu uns gesagt hat, oh, ihr seid komisch oder was immer. Und unsere Waldorf School, die waren auch wie eine kleine Familie. Man könnte so die Lehrer und alles so umarmen und Witze und Sachen auch machen. Also das war, also wir haben natürlich Herr und Frau genannt, Mr. und Mrs., klar als Nachnamen, aber total easy going.
Okay. Ja, das ist in Deutschland schon ein bisschen anders. Ne?
Das ist in Deutschland schon anders. Ja. Also ich merke auch, dass du andere Erfahrungen hast im Camp Hill, als ich so ein bisschen habe, weil die Strukturen das nicht so zulassen, dieses Camp Hill Life, wie es eigentlich mal war, in Deutschland auch zuzulassen. Also, also merke ich schon, also da sind schon Unterschiede, aber es ist aber irgendwie doch auch vieles, was so von diesem Grundprinzip Camp Hill mitfließt und auch von der Waldorfschule Ding. Ja.
Aber
wo war eigentlich das erste Camp Hill, sorry?
Das war in Schottland. Das war in Schottland, ich glaube, es war noch Mitte des Zweiten Weltkriegs und das war in Campbell School oder Newton D. Also das war bei Aberdeen oben.
Aber das die auch, wo du warst?
Da war ich, genau, da
du warst
war,
bei der Originalen sozusagen.
Ja, sogenannten Originalen, weil da meine Verwandten auch sind und auch das Karl-König-Haus ist und da auch meine Verwandten auch Familien-Background auch da schon war. Und
wirklich eine lange
mein Opa da einer der ersten oder weiß nicht, zweiter Seminar oder Ausbildung dort mit Karl König gemacht hat und so wahrgenommen hat. Deswegen bin ich da auch weg, weil ich mal sehen wollte, wo da meine Familie auch zum Teil herkommt, weil ich habe immer noch Familie dort. Genau.
Ja, cool. Du wolltest eigentlich was sagen, Guillotima. Ja. Vorhin hab ich unterbrochen.
Ist okay. Ich wollte auch Lars fragen, wie da war das für dich am Anfang, so in Waldorfschule zu gehen? Also du bist in Camper aufgewachsen, in den Waldorfschule zu gehen, hat die Kinder am Anfang dir ein bisschen so komisch angemacht. Also ich hatte so am Anfang so von Waldorfschule natürlich so die 4. oder 5. Klasse, das war dann irgendwie für die die anderen Kinder, die da waren, bekannt, okay, Tima kommt aus Camp Hill, also sie wohnt da, ihre Eltern sind da, die haben absolut keine Ahnung, was das war. Und die sind davon ausgegangen, dass ich auch eine Behinderung hatte oder sowas. Das war dann am Anfang irgendwie schwierig, so Freundschaften oder sowas zu verknüpfen. Und dann bin ich einfach, genau, also bei Camper geblieben. Und irgendwann hat es sich natürlich gelöst und alles. Aber war das für dich auch so eine, also ein...
Ich würde sagen, nein. Aber ich kann mich vielleicht auch nicht richtig mehr daran erinnern, weil manche Sachen aus der Schulzeit einfach auch schon ein bisschen länger her sind. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie sehr aktiv irgendwie mir gespiegelt wurde, du kommst aus dem Camp Hill. Es gibt sicherlich mal ein paar Berührungspunkte, wo da manche Leute gesagt haben, oh, Camp Hill, komisch, weil es halt auch manchmal einen Beruf hat oder so. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich da irgendwie nicht andocke oder so. Hatte aber auch nicht super viele Freunde in der Schule, weil das Leben halt im Camp Hill auch stattgefunden hat.
Genauso bei mir auch so. Also,
ich auch sagen muss, dass viele Freunde auch einfach im Camp Hill waren und es ist ein Kommen und Gehen auch dort an Freunden oder Bekannten, jetzt Bekanntschaften oder Leute, die man kennengelernt hat sozusagen, die damals aber für das Jahr super gute Freunde waren.
Und meinst du die Freiwilligen?
Die Freiwilligen, viele Freiwillige auch, ja, oder viele auch, die irgendwie hospitiert Ausbildung gemacht haben und so.
Also. Ja, apropos, das hatte mich ja auch interessiert, wie war das denn für euch, also wenn die Freunde ständig kommen und gehen?
Ja, also man...
Die wohnen ja bei euch im Zuhause. Also ist das so ein bisschen so, als würde man ein Familienmitglied einmal pro Jahr verlieren und dann wieder Neues dazugewinnen?
Also es gibt, bei manchen Menschen habe ich schon gespürt auch irgendwie so, aber man entwickelt auch so eine bestimmte Distanz zu dem, dass das auch was ganz Normales ist. Und ich jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dieses Kommen und Gehen auch von Menschen auch zuzulassen, weil man dann nicht diese Probleme hat mit diesem Hinterhertrauen oder nicht Hinterhertrauen oder sonst was. Es ist ein bisschen realitätsklarer, weil es ja auch, also im Erwachsenenleben auch wirklich so ist. Man lernt viele Leute kennen, man versteht sich gut mit denen und es kann auch sein, dass sie dann im Dreivierteljahr, Jahr oder zwei Jahren vielleicht nicht mehr ganz so gut, weil das Leben sich verändert hat von jedem der beiden Parteien sozusagen, dass da auch andere Wege eingeschlagen werden. Aber ich muss sagen, ich merke auch, dass ich nicht so gut Freundschaften aufrechterhalten kann, also über Telefon oder sonst was. Also ich muss mir dann auch die Zeit nehmen und oder auch wirklich auch klar sagen, okay, jetzt kümmerst du dich mal um deine Freundschaften auch so ein bisschen.
Ich glaube, das ist
genau,
genauso viele Leute. Ja. Also ich glaube, das Problem kennen ganz viele Leute, also nicht nur jetzt in eurer Situation, aber bei euch ist vielleicht nochmal besonders.
Also ich glaube schon, dass das schon nochmal ein Unterschied ist. Also ich, wenn ich so merke, wie auch so bei uns im Dorf oder also im dörflichen Raum um das Camp herum auch die Freundschaften immer sind, so mit diesem Musikverein, Feuerwehr, Fußballverein und sonst was, dass das automatisch immer dann auch diese Feierabend-Hocks und sonst was. Also das war nie so mein Leben, aber...
Wobei die Leute ja auch bleiben. Also viele Dörfler und Dörflerinnen bleiben ja auch einfach für immer in diesem Ort oder in der irgendwie 2 Kilometer weit weg. Aber das ist ja in eurem Fall dann nicht so. Ne?
Aber trotzdem als Staff-Kid und trotzdem, dass die Freiwillige kommen nur für ein Jahr, vielleicht machen die 4 Jahre oder 5 Jahre wegen dieses Seminar oder die Campbell Academy oder sowas, in dieses Jahr, du öffnest so eine für bestimmte Vertrauen mit denen, eine bestimmte Freundschaften, die gehen natürlich vielleicht für 2 Jahre oder sowas, hast du überhaupt keinen Kontakt, aber dann, ich war dann, I don't know, 17 oder sowas, ich habe so eine Europareise gemacht und dann habe so Menschen, die ich vor 10 Jahren nicht mehr Kontakt hatten oder 5 Jahren keinen Kontakt habe, die dann so auf Facebook geschrieben oder sowas. Ja, voll, komm vorbei, you know. Also man kann die Menschen, obwohl es nur für ein Jahr ist, man baut trotzdem eine bestimmte Verbindung.
Und ich glaube auch durch das Zusammenleben und dieses wirklich auch aktiv Erleben von schwierigen Momenten, aber auch super schönen Momenten, gibt nochmal eine ganz andere Basis.
Super irgendwie intensiv halt
eine
auch.
Sehr intensive, kurzweilig tiefe Freundschaft auch irgendwie, wo aber auch Verbindungen einfach noch da sind, selbst wenn die jetzt irgendwie, sagen wir mal so, in Anführungsstrichen eingerostet sind oder sozusagen, weil man wie du gerade sagst, auch durch irgendwie kurzes Sehen dann wieder auferleben irgendwie so. Ja.
Und es ist kein, it's kein Fake Friendships.
Nee.
You know, das ist so, also ich muss auch mit einer von, also gute Freundin von mir, also beste Freundin von mir, wir reden nicht jeden Tag. Wir reden auch nicht jede 3 Monate. Wir schreiben uns vielleicht einmal im Jahr oder sowas und dann einmal jede 2 Jahre oder sowas. Aber wenn wir uns sehen, dann ist es, als ob wir uns gerade gestern gesehen haben. Und da finde ich schon diese, ja, diese Zusammenleben macht etwas richtig, also öffnet etwas, was wahrgenommen wird. Also einfach, what's the truth is, there's no hidden anything. Ja. And that's for life. Ich weiß, ich kann immer wieder zu ihr gehen, falls whatever.
Ja. Apropos nichts Verstecktes. es ist ja wahrscheinlich auch extrem schwer, irgendwas zu verstecken. Oder wenn man zusammen lebt und arbeitet, immer zusammen, genau, ja. Stichpunkt Privatsphäre. Das klingt jetzt bisher alles noch sehr, sehr idyllisch. Packt mal ein bisschen die Schattenseiten hier raus.
Also
gibt es nicht auch Sachen, die einem extrem auf den Keks gehen? Die Thema schüttelt den Kopf.
Nee, also ich hatte immer meine eigene Zimmer. Das war meine Rücktrittplatz, Sphäre. Ich denke wirklich nicht, auch weil, wie ich immer wieder gesagt habe, so war das Leben. Da bist du so aufgewachsen, da gewöhnst du dich. Also du weißt einfach, klar, okay, ich habe meine eine Zimmer. Ich kann mich zurückziehen, aber ich wollte auch nicht. Ich mag das sehr gerne, um Menschen herum zu sein. Und obwohl, also ich mag nicht so das Center of Attention zu sein, aber ich mag da, das war so
beruhigend. Im Leben dabei sein einfach, da so in einem Haus auch stattfand. Das war meistens in der Küche oder Wohnzimmer, wenn es so offen war oder so. Und da war man irgendwie dabei, das kenne ich auch, ja. Aber ich muss sagen, bei mir gab es schon auch Punkte, wo ich sagen muss, ach ja, also da hätte ich schon gerne gehabt, dass da so ganz klar getrennt ist. Also wir hatten eine Wohnung in dem Haus für unsere Familie sozusagen. Also wir sind im Camp Hill 3-mal auch umgezogen sozusagen oder 4-mal jetzt insgesamt. Da ist es dann schon so gewesen, dass wir immer unsere Wohnung oder Wohnbereich hatten mit ein paar Zimmern. Also dann für meine Eltern Zimmer und wir Kinder ein Zimmer. Und aber ich auch gemerkt habe, umso älter ich wurde, auch manchmal, wenn ich dann genervt war oder so und immer die gleichen Fragen dann auch von den Menschen bekommen habe, die im Haus leben, immer so, ach ja, lass mich doch einfach mal kurz in Ruhe, du konntest nirgendwo hingehen, ohne dass ich immer gleich gefragt habe, wohin gehst du, was machst du und so. Das war dann schon manchmal ein bisschen störend, weil man gerade in der Pubertät auch denkt, so, lass mich alle mal in Ruhe, ich will hier irgendwie meine Ruhe haben, so ein bisschen. Und ja, Privatsphäre war auf jeden Fall so nicht unbedingt da, weil immer gleich alle wussten, was los ist und jeder immer gleich wusste, okay, der trifft sich mit der Dame oder hier der Freund und der Freund hat diesen Mist angestellt, indem sie irgendwas gezündelt haben oder so. Es war immer gleich klar, was Sache ist. Also es wusste immer jeder von jedem irgendwie.
Das stimmt,
dieser Gossip war sehr, sehr krass und jeder hat immer alles mitbekommen. Und das auf so einem engen Rahmen oder Raum auch, das war schon so, dass manchmal dann auch so, ach, du konntest jetzt nicht einfach irgendwie was unter den Teppich kehren lassen oder so, was dann irgendwie verschwunden ist. Nein, das hat irgendjemand mitbekommen irgendwo.
Und dann die Nächste erzählt und dann die Nächste erzählt, und dann die ganze Gemeinschaft weiß davon und deine Beziehung ist jetzt offen. Also.
Das ist schon so. Das Bild, was, glaube ich, jetzt hier entsteht, ist auch ein bisschen, weil wir so einen Abstand davon gewonnen haben. Also man ist nicht immer alles super schön, wie es jetzt hier so klingt, auch in diesem Podcast vielleicht. Es gibt auch viele Punkte, die auch anders wahrgenommen werden in dem Moment. Und man muss auch unterscheiden einfach, dass wir im Camp Hill groß geworden sind und dass es immer noch ein Unterschied ist, als wenn ich in Camp Hill komme als Freiwilliger. Ich habe niemals den gleichen Status, das ist einfach so, das muss man ganz offen sagen. Obwohl man es versucht natürlich auch nicht aktiv auszuleben, aber es ist schon was anderes, wenn du im Camp Hill groß geworden bist, die Leute kennen einen anders.
Es ist halt deine Heimat.
Es ist meine Heimat, man geht auf die Leute anders zu, auch so ein bisschen. Also wenn ich jetzt ins Camp Hill zurückgehe und da viele Leute treffe oder so, ich glaube, selbst wenn ich jetzt als Freiwilliger da gewesen wäre, bin ich immer noch anders irgendwie begrüßt oder so, weil es, ah, ja, den kenne ich schon, seitdem er klein ist, also aus der Kindheit. Also es ist schon ein Unterschied. Also das darf man jetzt nicht hier falsch verstehen, dass das, was wir jetzt hier erzählen, so, dass es alles nur rosig ist. Also es ist, gibt auch viele Punkte, wo man sagt, ja, es ist auch viel Arbeit, es ist auch viel Engagement auch gefragt. Und das, was vielleicht für uns so vom Gefühl her so normal auch ist, irgendwie arbeiten und leben, das muss man wollen. Das muss man wollen und man muss sich auch vielleicht für das Jahr, wenn man da ist, oder auch drauf einlassen. Und ja.
Ist, glaube ich, auch eine ganz gute Zeit, um für sich abzuschätzen, ist das was, was ich auch auf längere Frist, also auf längere Frist irgendwie schätze und mag? Ja. Oder voll cool, das Mannjahr zu erleben, aber genau. Nein, danke.
Wo ich in Schottland war, zum Beispiel das Jahr, das ist einer meiner besten Jahre meines Lebens gewesen, wo ich in meinem Camp Hill war, ich viele Freunde kennengelernt habe.
War das ein Freiwilligendienst auch?
Es war nicht wirklich ein Freiwilligendienst, weil im Camp Hills ist man so untereinander so gut connected, dass man da einen Anruf...
Da braucht man gar keine Organisation.
Da braucht man keine Organisation eigentlich quasi sozusagen. Das darf man hier fast nicht sagen. Aber ja, es war so, dass das...
aufschneiden.
Hier ist so ein Buch, schau mal danach. Und Schottland, da kenne ich jemanden, das ist total schön. Dein großer Bruder war nebenan in der Campbell-Einrichtung mal. Versuch doch mal da. Dann schreibst du eine Bewerbung hin und dann ist klar, okay, entweder der Name wird gelesen oder so. Und dann auch so, oh ja, cool, komm. So. Und dann ging's los. Also. Und das, ich habe dann auch gemerkt, was das ausmacht, Freiwilliger zu sein in einer Einrichtung, obwohl ich aus dem Campbell-Background komme. Aber es ist schon nochmal was anderes. Es ist, man hat dann auch eine ganz andere Verbindlichkeit hinter den Taten, die man zu tun hat, also die Aufgaben oder die Arbeit, die man zu tun hat, eine ganz andere Verbindlichkeit. Also wenn ich jetzt Freiwilliger bin, als wenn ich jetzt Staff-Kid bin oder junger Mensch, der im Campbell aufgewachsen ist und der dann irgendwie mal kurz mithilft oder kurz mal was macht, sondern gibt es wirklich einen Rahmen, zeitlichen Rahmen auch.
Ja, als ich in Nordrhein-Westfalen bei die Camper da gearbeitet habe, als ich mich erstmal da beworben habe, ich sollte in ein Haus gehen oder ich bin in ein Haus gegangen, wo die Hausmama war vor 20 Jahren oder sowas, hat so 4 Jahren in Beaver Run ihre Ausbildung und alles gemacht und sie hat mich als Kind gekannt. You know, also, dann bin ich zu ihr Haus gegangen als Mitarbeiter da in diese Camper.
War das ein schönes Gefühl oder auch ein bisschen?
Nee, voll cool. Also wir haben bis heute immer noch Kontakt. Okay. Aber ja, als Kind natürlich, ich habe keine Erinnerungen von sie, aber sie hat auf jeden Fall Erinnerungen von uns. Aber das ist wirklich so. Camper sind a small world. Also jeder kennt sich irgendwie irgendwo. Genau. Ja.
Aber wie war das für dich dann so? Also hast du dann auch das Gefühl gehabt, das ist nochmal was anderes, als wenn du jetzt zu Hause bist in Beaver Run, als in diesem Camp Hill, wo du jetzt warst in Nordrhein-Westfalen und dort zu arbeiten, irgendwie auch von diesem Setting her?
Oh, auf jeden Fall. Also in Deutschland, das war Schichtarbeit. Das war sehr, sehr anderes Gefühl. Ich könnte einfach so, wenn meine Schicht fertig vorbei war, könnte ich nach Hause gehen. Und das war's. Und dann war ich nächsten Tag da oder vielleicht hatte ich nächsten Tag morgens frei oder sowas. Aber in Camp Hill, also in Beaver Run, dann mit 19 die Haus geleitet und Garten geleitet und gleichzeitig mein Bachelorstudium in Fidon, da gibt's keine Schichtarbeit. Das war wirklich so 7 Uhr morgens, Students, wir haben die jetzt Students genannt, geweckt. Und dann 8.30 Uhr, 8 Uhr oder sowas, 9 Uhr abends waren die ins Bett, vielleicht 2 Stunden Pause, Mittagessen oder also Mittagspause. Ja. Das war wirklich ein sehr anderes Gefühl von Arbeiten hier in Deutschland oder Schichtarbeit hier in Deutschland zum da Zusammenleben in USA. Aber hier in Deutschland, da gibt es diese andere Regeln, also da gibt es
gesetzliche Vorgaben.
Genau, USA, das ist immer noch diese altmodische Camp Hill-Wege, was.
Ja.
Dass es eigentlich gar keine Trennung gibt.
Genau, und die Finanzierung der Camp Hills ist auch ganz anders.
Ganz anders, genau.
Also in Deutschland ist das ja sehr viel an öffentlichen Geldern auch geknüpft oder an Betreuungsgeldern, die da sozusagen fließen für die Betreuung der Menschen und da müssen auch bestimmte Leistungsprofile hinterlegt sein, was alles gemacht wird sozusagen. Und das, ich glaube, das hatte ich in Schottland vom Gefühl her anders. Da war ganz anderes Haushalten. Also in Deutschland kriegst du ein Gehalt und in Schottland, wo ich war, gab es noch so ein Taschengeld. Also jeder hat ein Taschengeld bekommen. Und man hat natürlich kein Gehalt bekommen in der Hinsicht. Man hat sozusagen auch nicht in die Rentenkasse eingezahlt oder in die ganzen sozialen, weiß ich nicht ganz genau, wie viel da eingezahlt wurde, ob da eingezahlt wurde. Aber man hat ein Taschengeld gehabt und das Haus hatte eine Karte oder eine Kreditkarte oder konnte einkaufen im Laden oder so auf das Konto von diesem Haus sozusagen.
Ja, ja, okay, das
ist eine ganz andere. Und in Deutschland ist es ja so, dass klar, das Haus oder die Hausgemeinschaft hat die Möglichkeit auch einzukaufen, das wird abgerechnet, aber das, was du privat kaufst oder von deinem Gehalt, ist nochmal ganz separat. Also das wird auch anders getrennt. Also, und da hatte ich das in Schottland gar nicht so. Ich weiß, ich glaube, das ist ähnlich wie in Beaver Run, oder? In Schottland, da, so dieses mit dem Taschengeld und so.
Ja.
Und inzwischen seid ihr beide aus dem Camp Hill raus. Wie war dieser Schritt für euch, da rauszugehen? War das auch mit einer gewissen Angst verbunden? Oder war es eher eine Vorfreude? Und denkt ihr, dass ihr jetzt für immer sozusagen raus seid? Oder könnt ihr euch auch vorstellen, wieder zurückzugehen?
Also bei mir war das, weil ich bin in Camper aufgewachsen. Dann danach habe ich versucht, eine Freiwilligendienst zu machen, aber hatte dann irgendwie nach einer Woche richtig krasse Heimweh. Und wie auch immer, ich weiß nicht warum, weil ich habe in 10. Klasse ohne Probleme ein halbes Jahr in Deutschland gewohnt für einen Austausch. Aber irgendwie war das so den Zeit, vielleicht war es auch die falsche Gemeinschaft für mich, ich weiß es nicht. Aber ja, genau, krasser Heimweh. Und dann bin ich nach Hause gegangen, hat dann da direkt die Heilpädagogen Campbell Academy gemacht. Und so, das heißt, ich bin in Campbell aufgewachsen, weiter da studiert und dann sozusagen die erste Staff Kid da angefangen als Freiwillige, also von Staff Kid to Freiwillige. Das, ich hatte immer so wieder von anderen Menschen, die langfristig da waren und gesagt, ja, also möchtest du keine andere Perspektive oder sowas haben, bevor du einfach so hier anfängst zu arbeiten oder mitlebst oder was immer. Und ja, klar, aber ich denke, jetzt ist momentan nicht meine Zeit oder sowas habe ich immer gedacht. Und dann irgendwann nach meinem Studium habe ich gedacht, hey, stimmt, ich brauche das jetzt, um zu gucken, ob ich wirklich weiterhin mit Camper leben möchte oder einfach die ganze System da mitmachen, Struktur oder just Camp Hill, you know, community, community living. Und dann bin ich, ich habe gedacht, ich wollte so weit weggehen, dass wenn ich zurückgehen möchte, dann muss ich dann richtig überlegen. Und weit weg, okay, Deutschland, das ist 8 Stunden Flug oder sowas, kostet schon gute Geld, um hierher zu kommen. Und das war so mein Ziel, so genug, dass wenn ich wieder zurückgehen möchte, dann muss ich wirklich dann nachdenken. Und ich wollte auch mindestens oder maximal 5 Jahre hier in Deutschland sein, um irgendwo so meine Füße, wie sagt man das?
Irgendwo anzukommen.
Irgendwo anzukommen, genau. Und ich war, ja, ich habe in 3 verschiedene Plätze erstmal gewohnt, bis ich hier nach Karlsruhe oder Pforzheim jetzt angekommen bin. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und ein Kind bekommen. Und irgendwie ist es mir jetzt schon klar, okay, diese 5 Jahre sind jetzt ab. Aber ich bleibe jetzt in Deutschland. Also ich habe schon meinen Platz gefunden. Meine Familie gefunden. Und ich weiß nicht, ob wir irgendwann eines Tages wieder zurück nach USA oder vielleicht in andere Gemeinschaft in Camp Hill, in Deutschland gehe. Aber ich denke jetzt momentan gehen wir nicht zurück. Aber was mega cool ist, ist, dass ich arbeite bei Freunden und da habe ich immer wieder diesen Kontakt zu Camp Hill. Also ich habe schon diese Außen, nicht direkt da drin, aber schon diese Außenkontakt zu Camp Hill. Das heißt, ich bin immer irgendwie verbunden. Ja.
Das heißt, du arbeitest mit vielen, vielen Einsatzstellen in Camp Hills
genau.
zusammen.
Mhm. Und eigentlich von Beaver Run ist meine Mama meine Ansprechperson. Und das ist auch dann lustig, also mit meiner Mama über die Freiwillige dann zu reden und zu organisieren und solche Sachen. Ist auch schon, ja.
Und ein interessanter Side-Fact ist vielleicht auch, dass deine Eltern ja aus Deutschland kommen.
Genau, meine Eltern kommen aus Deutschland. Genau. Ja. Voll. Und sind über 30 Jahren in den USA ausgewandert.
Und jetzt bist du ausgewandert und bist
und jetzt bin ich ausgewandert wieder zurück nach Deutschland. Also 2 von meinen anderen Geschwistern sind auch hier in Deutschland tatsächlich.
Ah ja.
Und die 2, also 3 von uns hier in Deutschland und 2 immer noch in den USA. Also langsam kommen wir alle wieder zurück zu unserer Wurzeln.
Ja, wie ist es bei dir, Lars?
Bei mir war es nicht Angst. Also dadurch, dass ich bin ja dann auf eine Wirtschaftsschule gegangen für ungefähr ein Jahr ungefähr aufs Berufskolleg und habe dann auch gemerkt, das ist komplett was anderes als in der Schule. und habe dann auch überlegt, okay, was machst du dann? Und habe dann überlegt, okay, jetzt gehst du ins Ausland, machst mal so ein halbes, dreiviertel Jahr in Schottland habe dann aber auch das Gefühl gehabt, ach, ist ganz gut, weg zu sein. Also ganz schön, ich hatte auch nie dieses Problem, dass ich dieses super Heimweh hatte, außer das Essen, muss ich ehrlich sagen, und nicht so viele Kartoffeln essen dort. Schottland war sehr viel Kartoffeln und sehr, also auch das Brot oder so, das habe ich sehr vermisst von Deutschland so. Aber ich glaube, das geht fast vielen Deutschen so, wenn die im Ausland sind.
Ja, genau. Das gute alte Vollkornbrot.
Genau, aber ich war auch, muss aber ehrlich sagen, manchmal, ich war ganz froh, dass ich dann jetzt nicht so viel von der Familie irgendwie mitbekommen habe, weil ich dann einfach mal weg war und irgendwie mein Leben leben konnte.
Und so inzwischen?
Und so inzwischen ist es so, dass ich nach Karlsruhe gezogen bin, vor einem halben, dreiviertel Jahr. Und jetzt aber auch wieder zum Bodensee wieder zurückziehe.
Man muss dazu sagen, du warst ja während deiner ganzen Ausbildung, warst du ja im Camp Hill.
Ich war in meiner ganzen Ausbildung im Camp Hill, habe dort gelebt.
Und in meiner Bankerzeit auch, ne?
Meiner Bankerzeit auch, weil meine Freundin auch am Hermannsberg dann oder in der Camp-Hill-Einrichtung dann einfach gearbeitet hat und auch gelebt hat. Mhm. Und als Hausverantwortliche lebt man dann auch im Camp-Hill eigentlich. Dann war das ganz klar, wir haben eine eigene Wohnung gehabt und wir leben im Camp-Hill und ich habe außerhalb gearbeitet. Was natürlich auch toll war, weil ich habe meine ganze Zeit meiner Ausbildung und meinem Arbeit in der Bank habe ich immer noch mit einem Nebenjob am Hermannsberg gearbeitet und habe dort irgendwie Sommerferienbegleitung, Wochenendbegleitung gemacht, Abendpflege, war da als Springer angeteilt und kannte jedes Haus und jedes Haus einfach und jede Hausgemeinschaft an sich und war dann auch immer sehr aktiv, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Genau, weil es auch ein Teil des Lebens ist, ne? Also diese Einrichtung ist schon ein Teil des Lebens und es ist einfach so, muss man auch akzeptieren, dass man sich da ganz anders mit verbindet, wie als wenn es nur die reine Arbeit wäre. Wie als wenn ich jetzt nur zur Bank gegangen wäre, da würde ich jetzt niemals nebenher noch irgendwie nochmal einen Nebenjob machen in der Bank sozusagen. Das ist klar, genau. Und hat aber auch einen guten Ausgleich gehabt, weil ja, man hat was mit den Händen gemacht, man hat was aktiv Kreatives gemacht. Mhm. Und man hatte dann auch die andere Seite. Was aber auch gut war, dass ich diese Bankausbildung gemacht habe, weil nochmal so einen anderen Punkt. Und ich habe auch ich habe dann auch eine Weiterbildung zum Bankfachwirt in Stuttgart gemacht und das war auch ganz gut, weil man einfach nochmal eine andere Perspektive bekommt, wenn man aus diesem Camp Hill kommt, dann hat man viele reelle Anknüpfungspunkte nicht unbedingt.
Ja, und die hat man dadurch, Reality-Check irgendwie.
Ja, genau, man hat es wirklich bekommen. Aber jetzt gehe ich wieder zurück, genau, weil wir gemerkt haben, genau, hier oben. Wir vermissen es zum Teil auch und auch, aber auch, ja, arbeitstechnisch ist immer was anderes. Meine Freunde sind auch viel am Bodensee. Mhm. Und genau, ich bin jetzt auch 30 und möchte irgendwo auch ankommen und habe auch das Gefühl, jetzt die lange Zeit hier oben, das ist nicht, die will ich mir jetzt nicht geben, sozusagen, um wirklich zu merken, okay, bist du angekommen oder bist du nicht angekommen? Vielleicht ist das falsch, vielleicht nicht. Mal schauen.
Die Zukunft wird es zeigen.
Die Zukunft wird es zeigen, genau.
Zum Abschluss würde ich euch gerne noch die Leitfrage unseres Podcasts stellen. Ich bin ganz gespannt, was ihr dazu sagen habt. Und zwar, wie geht eigentlich Leben?
Ich glaube, nicht von vornherein festzulegen, wie es zu sein haben soll. Und ich glaube, dass man das auch nicht in der Hand hat unbedingt. Es gibt viele emotionale Entscheidungen, auch rationale Entscheidungen, die man trifft, die dann auch andere Wege aufzeigen irgendwie. Ja, ich lerne jetzt gerade ein bisschen Freiheit zuzulassen sozusagen, auch vom Gefühl her. Was ich davor jetzt nicht unbedingt ganz klar hatte, weil ich ganz klar hatte, das muss alles abgesichert sein, das muss so und so laufen und ich möchte es irgendwie so haben, weil das nicht unbedingt immer das Leben war im Camp Hill. Das war ja sehr kreativ auch. Und
ja. Kommst eigentlich da wieder zurück, wie das Gespräch angefangen hat, zu der Freiheit, die du so eigentlich aus der Kindheit kennst?
Ja, mal schauen. Diotima, wie ist es für dich so? Das ist eine schwierige Frage.
Es ist eine absolut schwierige Frage.
Aber weißt du, da kommt diese eine Gedicht im Kopf bei mir, Being Human von Naima heißt sie. It's a poem in English that, you know, has it's to be human. What does it mean to be human? And what does it mean with the world in respects to, you know, I wonder if snowflakes, you know, are sick and tired of being perfect, each one of them, you know, or if rivers think that if they've gone in the wrong direction and want to turn back and go a different one, or if, you know, compost thinks about life after death, or, you know, like these these little things. And I feel like life and, yeah, Lebenswege ist sowas. Also immer wieder zu fragen, ob ich die richtige gemacht habe, aber gleichzeitig, du hast immer die richtige gemacht, aber immer diese Verbesserung zu machen. Aber gleichzeitig dein Leben zu genießen und nicht zu sagen, ach man, I should have done it this way. Und jetzt, weil da gibt es so viele Wege.
Also als ich glaube, man kann auch vorab nicht sagen, ob es der richtige Weg ist oder der falsche Weg ist. Ich glaube, das spiegelt sich immer im Nachhinein irgendwie heraus, ob das vielleicht für ihn, für die eine Person dann der richtige Weg war, vom Gefühl her. Vielleicht kannst du aber 5 Jahre später auch sagen, dass man, okay, wo man zuerst gesagt hat, das war der falsche Weg, 5 Jahre später ist es vielleicht wieder eine andere Wahrnehmung zu dem, was du gemacht hast. Vielleicht war das damals nicht gut und dann ist es plötzlich wieder gut. Aber ich, ja, keine Ahnung, es zu probieren ist wichtig, glaube ich.
Aber meine Schwester und ich, wir haben ein Zimmer geteilt, bis wir so 15 oder 16 waren tatsächlich. Und wir haben so nachts immer so zusammen gequatscht. Und wir haben natürlich in Camp Hill, man spricht von Gott, you know, und Gottesdienst und was immer man da als Religion hat oder whatever. Und wir haben irgendwann, wir waren mega jung, also dritte, vierte Klasse oder sowas, wir haben so von, you know, do you think that God has already pre-planned our roads, you know, our life path? So even if we make the wrong decision of the path, that was still the right decision to make? You know, und dann als Kind so eine Frage, so, und dann haben wir nach so unserer Philosophie mit dritte oder vierte Klasse, wir waren mega jung, aber wir hatten so diese philosophischen Fragen. Aber ich frage mich auch, also, ob Gott, you know, if he's real or not real, so, I mean, you can be skeptical or not skeptical or whatever you think about God, but, you know, if, did he plan your road? Did he plan that even though you took the wrong turn, that was still the right turn you were supposed to take? Do you know what I mean?
Ja,
und ich denke, so geht irgendwie Leben. Dass es doch die richtige Entscheidung ist, obwohl das vielleicht doch nicht war oder doch war, you know?
Ja, es gibt verschiedenste Punkte einfach im Leben, die zusammenführen zu einer bestimmten Entscheidung.
Ja.
Und die machen oft auch erst im Nachhinein
vielleicht
Sinn.
Auch Sinn,
oder
ja.
Dass dann erst der rote Faden, der bekannte rote Faden, erst sichtbar wird.
Aha.
Und in dem Moment kann man oft auch einfach nur vertrauen und ins Unbekannte, in die Dunkelheit tappen. So ist es.
Ja.
Wolltest du noch was darauf sagen?
Nö, alles gut.
Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Das hat total Spaß gemacht. Danke, dass ihr so schöne, intensive, intime Einblicke auch in euer Leben uns gegeben habt.
Danke. Ich würde mich freuen, wenn Leute das ausprobieren, mal das Camp Hill-Leben wahrzunehmen.
Einzulassen.
Sich auch einzulassen und auch zu überlegen, was das ausmacht. Weil Camp Hill, also für die Menschen, glaube ich, habe ich das Gefühl, die dort leben, ist es ein schönes Leben und auch man hat sehr viele Möglichkeiten. Also man hat sehr viele Möglichkeiten und das auch wirklich wahrzunehmen, was das bedeutet, im Camp Hill zu leben. Es ist schon ziemlich, also hat schon auch schöne Seiten, also wirklich.
Ich glaube, das ist auch gut rübergekommen. Ja, dann danke euch.
Dankeschön.
Und danke auch an dich da draußen, dass du zugehört hast. Und falls dir die Folge gefallen hat, dann kommentier gerne auf Instagram, schreib uns eine Nachricht, bewerte den Podcast auf Spotify, auf Apple Podcasts oder wo auch immer du das gerade hörst. Das hilft uns ungemein. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.